Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einem neuen Tiefseeltauchgang. Wir wollen uns in dieser Reihe ja mit Schwierigkeiten, Problemen, Rätseln des Alltags befassen aus einer psychoanalytischen Perspektive. Wir haben auf Patreon und auf Instagram mal gefragt, welche Themen euch denn interessieren würden. Und uns hat eine interessante Nachricht erreicht mit der Frage, was es mit dem Phänomen des Ghosting auf sich hat. Das meint, wenn eine Person aus einem Kontakt plötzlich wegbricht sozusagen, also sich einfach nicht mehr meldet, es auch nicht begründet, also sozusagen gewissermaßen zu einem Geist wird für den anderen. Und wir haben eben ebenfalls dann auf Patreon und Instagram nach Erfahrungen gefragt und uns haben auch da viele interessante Nachrichten erreicht. Und zwar aus zwei Perspektiven, nämlich Menschen, die davon erzählt haben, dass sie geghostet wurden und ihre Geschichte da erzählt haben, aber auch umgekehrt die andere Perspektive, die andere Seite, nämlich Leute, die selbst geghostet haben und auch da Einblick gegeben haben, was ihre persönlichen Gründe dafür waren.
Ich muss sagen, mich hat überrascht, wie viel in diesem Thema drinsteckt. Ich glaube, man hat normalerweise die Assoziation Dating und man schreibt mit jemandem und dann antwortet die Person einfach irgendwann nicht mehr. Und ich sag mal, so ein typisches Dating-Problem. Aber je mehr wir uns damit beschäftigt haben und je mehr Zuschriften wir auch bekommen haben, desto mehr wurde sichtbar, wie weitreichend dieses Thema eigentlich ist und wie psychoanalytisch interessant. Also den anderen zum Geist werden zu lassen oder sich selbst zum Geist für den anderen zu machen, das ist etwas, was Freundschaften, Familiengeschichten, sogar Therapien und therapeutische Beziehungen betreffen kann. Ich glaube, man darf wirklich gespannt sein auf die Folge.
Wir möchten euch drei Fallgeschichten erzählen, based on a true story, aber wie immer abgewandelt und anonymisiert, sodass man das dann auch nicht mehr der Person zuordnen kann. In der ersten Geschichte geht es um eine Person, die Ghosting erfährt, die also geghostet wird. In der zweiten Geschichte geht es um eine Person, die selbst ghostet, die das aber eigentlich gar nicht möchte. Und in der dritten Geschichte geht es auch um eine Person, die ghostet, wo das Ganze aber schon viel bewusster passiert und vielleicht auch mit Themen wie Macht oder Kontrolle zu tun hat. Aber wir werden es ja später noch genauer hören. Wir werden die Fallgeschichten zum Anlass nehmen, genauer zu verstehen, zu versuchen, was dahinter eigentlich stecken könnte aus einer psychoanalytischen Perspektive. Ghosting hat ja immer etwas oder Kontaktabbruch immer auch etwas Rätselhaftes und wir werden sehen, ob wir vielleicht zumindest ein bisschen hier und da den Schleier lüften können.
Dann steigen wir doch mal ein mit unserer ersten Geschichte.
Simone und Charlotte kennen sich seit nunmehr 10 Jahren und sind seit dem ersten Semester ihres Studiums eng befreundet. Sie haben viel gemeinsam, ähnliche Interessen, einen ähnlichen Humor. Wenn sie gemeinsam in Urlaub fahren, finden sie ein gutes Miteinander, gehen sich nicht, wie sie es schon mit anderen erfahren haben, irgendwann auf die Nerven. Auch als Lerngruppe bilden sie ein gutes Team und bestehen schließlich gemeinsam die Abschlussprüfungen zu ihrem Studium. Bis dahin haben sie gemeinsam viel erlebt, auch ihre Familien kennen sich. Sie haben Schönes miteinander gefeiert, traurige Stunden miteinander durchgestanden. Eine Zeit lang schienen sie unzertrennlich, die Beziehung ist beinahe zwillingshaft innig. Inzwischen sind Simone und Charlotte mit ihren jeweiligen Partnern verheiratet, gründen Familien. Charlotte hat inzwischen 2 Kinder, Simone hat 1 Kind. Am Anfang haben sie noch viel gemeinsam unternommen, waren mit den Kindern auf dem Spielplatz. Doch irgendwann merkt Simone, dass sie es immer ist, die den Kontakt initiiert, von Charlotte so gut wie gar nichts kommt. Wenn sie sich aber treffen, sind die Gespräche so vertraut wie früher. Als Simone schließlich nach mehreren Monaten gar nichts mehr von Charlotte hört und auch auf ihre Nachrichten auf einmal so gut wie gar keine Antworten mehr bekommt, fragt sie bei Charlotte nach, ob es etwas mit ihr zu tun habe oder ob Charlotte einfach momentan sehr belastet sei. Charlotte winkt ab, meint, sie achte wieder mehr darauf, sich auch mal zu melden. Ein paar WhatsApp-Nachrichten später verdünnt sich der Kontakt jedoch erneut und reißt alsbald ganz. Simone versteht es nicht, fragt noch einmal per WhatsApp nach. Sie erhält nie eine Antwort. Selbst als sie Charlotte ein Bild von ihrem neugeborenen zweiten Kind schickt, reagiert diese nicht. Simone kann überhaupt nicht verstehen, warum Charlotte das macht, fühlt sich zurückgewiesen. Sie macht sich Sorgen um Charlotte, ob es ihr gut geht, ob etwas nicht stimmt. Sie macht sich aber auch viele Gedanken, was sie falsch gemacht haben könnte, ob sie irgendetwas nicht gemerkt hat, was die ganze Zeit unausgesprochen zwischen den Freundinnen gestanden hatte. Jetzt erstmal ganz allgemein, um was geht es in dieser Geschichte?
Also auf einer Ebene könnte man ja jetzt denken, es geht um so ein normales Auseinanderleben, wie es im Leben ja öfter geschieht. Beide gehen so ihre eigenen Wege. Was die Geschichte hier aber komplizierter macht, ist, dass dieses Auseinandergehen erstmal einseitig ist, also von Charlotte ausgeht, und dass es aus einer sehr vertrauten Beziehung heraus geschieht. Also sie transformieren das nicht in eine Beziehung, an einer schönen Erinnerung, wo man sich ab und zu nochmal trifft, sondern dann reißt das Band irgendwie völlig zwischen beiden. Und hier gibt's ja diese Formulierung, dass etwas Unausgesprochenes zwischen den beiden ist, oder zumindest vermutet Simone das. Und dieses Unausgesprochene, das ist jetzt auch gleichzeitig das Rätsel. Also was ist dieses Unausgesprochene? Nun, ich hätte fast gesagt, das ist sogar etwas Unheimliches zwischen den beiden. Also die Art und Weise, wie Charlotte Simone dann, hätte ich jetzt fast gesagt, sterben lässt, lebendig sozusagen begräbt in der Kommunikation, indem sie nicht mal mehr reagiert auf die Geburt des Kindes. Das hat fast etwas Unheimliches. Ich glaube, was wichtig ist für die Psychologie des Ganzen, es wäre trivial, wenn es jetzt irgendwie einen Konflikt gegeben hat, den Simone einfach ignoriert.
Ja.
Ich glaube, es wird überhaupt erst psychologisch so kompliziert, wenn Charlotte selbst nicht genau weiß, warum sie das macht. Sie eigentlich irgendwie schon den Wunsch hat, und ich sag's ja, ich glaube, das ist dann auch in der Geschichte, den Kontakt zu halten, aber es irgendwie nicht kann. Und selber nicht sagen kann, warum. Und deswegen auch Simone gar nicht sagen kann, warum. Ja, warum?
Warum jetzt?
Warum ist das so? Warum macht das Charlotte?
Naja, also es sind viele Situationen denkbar. Ich glaube, wir sind hier vor das Problem gestellt, dass wir ja auch mitgeghostet werden, indem wir nicht erfahren, genau, also sozusagen keinen Kontakt zur Charlotte aufnehmen können und mit ihr uns auf die Spuren ihres Unbewussten begeben können oder auch Bewussten. Das heißt, auch wir können nur spekulieren. Aber man kann sich natürlich überlegen, also was du gesagt hast, ob es da nicht doch einen unausgesprochenen Konflikt gab, also dass Charlotte vielleicht dauerhaft da was von sich zurückgehalten hat, was sie gegenüber Simone nicht zum Ausdruck gebracht hat, nicht angesprochen hat. Also wo auch dann vielleicht das Ghosting eine Form von eigentlich eines Ärgerausdrucks wäre. Also wo sie dann quasi sich ja dafür auf eine gewisse Weise, ja recht wäre jetzt vielleicht ein bisschen stark, aber
lass mich in Ruhe.
Ja, wo sie das dann, diesen Ärger irgendwie, wo der sozusagen eruptiv ausbricht. Also eine Form von Trennungsaggression. Das könnte man sich natürlich überlegen. Einen wichtigen Hinweis finde ich aber diesen symbiotischen oder symbiotisch anmutenden Kontakt, den die beide haben, dass es sehr innig, sehr eng ist, wenn sie sich treffen, sehr intensiv, also dass da vielleicht wirklich irgendwas Ungetrenntes zwischen diesen beiden ist. Und ein symbiotischer Kontakt, das muss man wissen, das hat immer zwei Seiten. Das hat eine, glaube ich, eine sehr schöne Seite, wo das was sehr wo dieses Verschmelzende mit dem anderen was sehr Beglückendes, sehr Intensives Beglückendes auch haben kann, wo man dem anderen wirklich sehr nah ist und viel teilt. Das sind ja auch schöne Gefühle.
Mhm. Auch in Freundschaften, ne? Das muss nicht nur in Liebesbeziehungen so sein.
Ja, oder von Eltern-Kind-Beziehungen, wenn Kinder noch sehr klein sind oder sowas. Also das weckt ganz viele schöne Gefühle in uns, auch ja Freundschaften eben. Symbiotische Kontakte haben jetzt aber immer eine Kehrseite. Gerade weil man sich so nah ist, gibt es so eine Art Schwierigkeit, sein Ich zu behalten. Also in dem Moment, dass man immer bedroht ist, so eine Art Ich-Verlust zu erleiden. Und das ist etwas, was auch immer ein Stück weit Angst macht, weil keiner will sein Ich verlieren. Das ist ja was sehr Bedrohliches. Das heißt, Menschen, die eine Tendenz haben, so symbiotische Kontakte aufzubauen oder zu suchen, die haben auch oft Probleme, eine Ich-Grenze zu bewahren, also sozusagen ihren psychischen inneren Raum, die Tür auch mal zuzumachen, wenn sie es brauchen. Das heißt, die ersehnte Person, die kann auch zu einer verfolgenden Person werden, wenn man versucht, sich abzugrenzen.
Also im Inneren erleben. Das muss gar nicht sein, dass das Gegenüber dann wirklich was Verfolgendes macht, sondern es fühlt sich eben so an, als könne man sich irgendwie gar nicht abgrenzen.
In diesem Sinne wäre das Ghosting an dieser Stelle bei Charlotte auch eine Form des Reizschutzes. Also gerade weil sie ja nicht ihre Grenze kommunizieren kann, muss sie sie irgendwie anders ziehen. Und das macht sie, indem sie sozusagen radikal die Tür zuschlägt, wenn man so will, oder den Kontakt wirklich abschneidet. Und das ist aber auch eine Form, man kann sich ja vorstellen, wenn die Tür immer auf ist, wenn jemand anders kommt und man muss alles geben, weil man in diese Art von symbiotischen Kontakt tritt, dass man dann auch unheimlich von vielen Reizen überflutet wird.
Das kennen wir alle, wenn wir überlastet sind, dann haben wir auch eine Neigung, uns zurückzuziehen und die Kommunikation zu kappen, weil ja auch mitzuteilen, dass man nicht mehr kommunizieren will, anstrengend ist, weil es ja doch wieder eine Kommunikation ist. Und in so einem symbiotischen Kontakt, glaube ich, entsteht das eben ganz, ganz schnell, ne, diese Form von Überlastung, weil der andere ja so viel Raum in einem bekommt. Und Charlotte hat hier zwei Kinder, da kann man sich das vorstellen, dass da der Raum eh schon ziemlich voll ist. Wir haben ja eben gesagt, dass es etwas ist, was vielleicht nur in Charlotte abläuft und gar nicht so viel mit Simone zu tun hat, was ja trotzdem psychoanalytisch etwas sehr Typisches ist, dass sich aus solchen inneren Konflikten auch immer eine bestimmte Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung ergibt. Und ich glaube, es gibt da eine typische Konstellation, die gerade um das Ghosting herum passiert, nämlich die sogenannte Verfolgerkollusion. Das bedeutet, dass die Person, die geghostet wird oder die wenig Resonanz bekommt, immer mehr in die Rolle gedrängt wird, müsste man fast sagen, der Verfolger zu werden. Also nochmal nachfragen, nachhaken, sich erkundigen, vielleicht manchmal sogar viel stärker, als es dem eigenen Naturell entspricht, ne? Dass man plötzlich anfängt, irgendwie wie ganz besetzt davon zu sein, Freunde fragt, telefoniert, in irgendeiner Weise, sage ich, nachstellt. Ne? Hier wäre sozusagen auch ein Einstieg in Stalking psychologische Phänomene.
Im Extremfall.
Im Extremfall, ja. Das ist hier ja, das ist ja gar nicht der Fall. Aber ein bisschen doch zum Verfolger zu werden. Ne, obwohl man das gar nicht will, einfach nur dadurch, dass der andere nicht reagiert. Und darin liegt, glaube ich, schon ein gutes Stück Übertragungsdynamik. Also Charlotte erlebt Simone vielleicht als ein Gegenüber, dem sie ganz viel geben muss, dem sie kaum ausweichen kann, der ganz viel Anspruch auf ihren eigenen inneren Raum hat und hat keine Idee, wie sie sich dann anders abgrenzen soll, als dass sie sich zurückzieht. Ne, und durch diesen Rückzug kommt aber Simone in eine Gegenübertragung, in eine Rolle, tatsächlich diesen Raum immer wieder einzufordern, also sich bei ihr zu melden, nochmal nachzustellen und so weiter, und wird dann real ein bisschen verfolgend. Und das, glaube ich, erlebt dann Charlotte wieder als tatsächlich bedrängend, verfolgend, zu viel irgendwie. Das ist wieder Beweis dafür, dass sie tatsächlich Anspruch auf ihren Raum erhebt. Und dadurch zieht sie sich noch mehr zurück. Und das wäre sozusagen, das ist die Verfolgerkollusion. Der eine wird in die Rolle des Verfolgers, der andere in die des Verfolgten gedrängt und beide laufen sich dann hinterher die ganze Zeit.
Also sowas kann zumindest bei Ghosting oder auch anderen Dynamiken entstehen, diese Kollusion. Ich finde jetzt hier in dem Beispiel bekommt man zumindest nicht wirklich Hinweise dafür, dass es sich um eine Kollusion handelt. Also es scheint ja jetzt nicht so, zumindest wird es nicht so geschildert, dass Simone da irgendwie der Charlotte so nachverfolgt und sie in Anführungszeichen stalkt, sondern sie scheint ja eigentlich einen ganz reifen Umgang damit zu finden.
Also Kollusion heißt ja immer, dass beide Personen etwas dann gleichwertig so einbringen und dann verhakt sich's. Und Gegenübertragung hieße oder sogar projektive Identifizierung, dass Simone da was zugeschoben wird, was sie eigentlich dann hier in dem Fall auch gar nicht wirklich annimmt, indem sie eben nicht zur Verfolgerin wird, sondern dann die Grenze traurig akzeptiert.
Ja.
Vielleicht, wenn man nochmal einen anderen Akzent setzt, könnte man sagen, dass so innige, symbiotische Beziehungen oft auch ein konflikthaftes Ringen mit der Frage der Getrenntheit bedeuten. Und dass es hier auch viel um die Frage der Getrenntheit und dem Umgang letztlich mit einer Trennung geht. Man kann das vielleicht auf einer ganz rudimentären entwicklungspsychologischen Ebene so formulieren. Also ein ganz hilfreiches Konzept ist da vielleicht das entwicklungspsychologische Konzept der Objektkonstanz.
Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist das denn für ein Konzept?
Also da geht's darum, wie ganz kleine Kinder, meistens im ersten oder zweiten Lebensjahr, mit Abwesenheit umgehen. Also wenn die Bezugsperson, zum Beispiel die Mutter, den Raum verlässt, wie erleben das solche kleinen Kinder? Und man weiß es nicht so ganz genau, aber aus verschiedenen entwicklungspsychologischen Untersuchungen nimmt man an, dass ganz kleine Kinder noch keine innere Vorstellung von jenseits der Tür haben. Na, das bedeutet, dass wenn die Mutter den Raum verlässt, kleine Kinder das so erleben, wie die Mutter ist einfach verschwunden, ist weg. Nun, wenn sie wieder da ist, ist sie wieder da. Sich vorzustellen, da ist eine Tür, da gibt's einen dahinter und ich stelle mir die Mama mental, behalte ich die sozusagen in mir drin und kann sie deswegen auch real gehen lassen, das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Das heißt, ich muss den anderen verinnerlicht haben, damit ich ihn als Äußeren gehen lassen kann. Also wenn ich ihn innerlich bei mir habe, dann ist es äußerlich nicht immer ganz so wichtig, dass ich ihn immer die ganze Zeit sehen kann. Und das lernen kleine Kinder so im Verlauf der ersten Lebensjahre. Das ist aber nicht immer selbstverständlich, dass das total sicher erworben wird. Das heißt, wenn da Konflikte auftreten und man könnte sagen, Menschen oder kleine Kinder mit sehr viel Erfahrungen von Unsicherheit konfrontiert sind, dann wird es schwerer, das zu verinnerlichen. Also zum Beispiel, wenn gar keine Getrenntheit entsteht, ne, die Eltern haben so viel Angst vor Trennung selber, dass sie das Kind nie gehen lassen, ihm überhaupt keine Getrenntheit zumuten, auch nicht kindgerecht, dann kann das Kind diese Erfahrung gar nicht machen, ne, da ist eigentlich Angst im Hintergrund. Oder wenn es zu viel Getrenntheit ist, also das Kind die Erfahrung macht, wenn die Mama hinter der Tür ist, dann bin ich mir wirklich nicht sicher, ob sie jemals wiederkommt. Ne, die ist so lange weg, dass ich in einen Zustand komme, den ich eigentlich gar nicht aushalten kann. Also unsere Folge über Bindung kann man da einfach nochmal hören. Das heißt, wenn ich diesen anderen nicht ganz sicher verinnerlichen kann, muss ich im Äußeren etwas tun, um mich dessen zu vergewissern, dass der andere noch da ist. Das wäre zumindest eine Strategie, damit umzugehen. Und der symbiotische Kontakt heißt, ich stelle etwas her, wo so eine Getrenntheit gar nicht entstehen kann. Ich bin immer ganz, ganz eng mit dem anderen. Im äußerlichen Sinne, wir kommunizieren die ganze Zeit, wir schreiben ununterbrochen über WhatsApp und so, aber auch in einem innerlichen Sinn. Ich halte den anderen, bin ich die ganze Zeit mit ihm beschäftigt, ich halte den anderen ganz, ganz eng bei mir. Ich kann ihn sozusagen nicht innerlich auch aus dieser Tür gehen lassen. Und das könnte man sich, man weiß es hier überhaupt nicht, aber man könnte sich vorstellen, dass das ein Konflikt oder ein Thema bei Charlotte ist. Vielleicht auch bei Simone, ne, dass sie diesen Kontakt auch braucht und so aufsucht.
Ich finde, man kann auch nochmal aufgreifen, was eigentlich Auseinanderleben genau bedeutet. Also Auseinanderleben in dem Fall heißt ja irgendwo vielleicht auch ein Stück weit, dass Charlotte und Simone einen Identitätswechsel vollziehen. Also die Leben verändern sich sehr stark, sie gründen Familien. Also da gibt's ja schon Hinweise darauf, dass, sag ich mal, sie nicht mehr die Studentinnen sind, die vielleicht zusammen viel lernen und vielleicht auch feiern gehen oder auf Reisen oder wie auch immer, sondern eher beide ihre eigenen Familien haben und was Neues entsteht. Also auch in der Identität ein Wandel stattfindet. Und bei so symbiotischen Beziehungen heißt ja den anderen auch immer ein Teil zu meinem Selbst zu machen. Der andere wird ein Teil meines Selbst. Und wenn man sich jetzt entwickelt, dann heißt es ja auch, dass man einen Teil von seinem Selbst zurücklassen muss. Und jetzt ist ja die Besonderheit, dass der andere ein Teil des Selbst geworden ist. Das heißt, ich lasse auch den anderen ein Stück weit zurück. Indem Charlotte also Simone ghostet, lässt sie damit vielleicht auch einen Teil von ihrer alten Identität, ihrer Studentenidentität zurück. Das ist allerdings etwas, was sie konkret ausagiert. Also es könnte ja auch ein innerer Prozess sein, wo sie sich sozusagen innerlich von diesem Teil verabschiedet, wo es einen Abschied gibt, sondern es wird wirklich im Außen ganz konkret an der Beziehung vollzogen.
Also wie manchmal dann die Frisur verändert wird, die Haare abgeschnitten, so als Teil der eigenen Geschichte, die man dann konkret zurücklassen muss. So wird hier quasi, ja, Simone abgeschnitten. Ja. Das könnte auch sein hier. Ich glaube, das wäre jetzt für mich eigentlich der Schlüssel zu dieser Situation, dass es sich eigentlich um eine Trennungssituation handelt und es eigentlich um eine Situation des Verlusts geht. Man merkt es daran, dass Simone ja trauert um Charlotte, um die Beziehung und in so eine konflikthafte Trauer kommt, was auch wirklich schwer ist. Also wenn man geghostet wird, dann gibt's ja eigentlich keinen wirklichen Abschied und keine wirklich erfahrbare Trennung, ne, wo man sich ausspricht und dann seiner Wege geht und sich vielleicht ab und zu nochmal sieht oder so. Sondern es ist eigentlich ein Betrauern, ohne verstehen zu können, dass der andere sich getrennt hat. Na, man weiß das ja aus Trauerprozessen, wo eine Leiche fehlt, also wo, was weiß ich, im Gebirge jemand verschollen gegangen ist und man findet die Leiche nicht. Und man weiß, dass das für die Angehörigen extrem schwierig ist, ne, weil es fehlt dieses Moment, ich sehe die Leiche, heißt, ich sehe, dass wirklich etwas vorbei ist. Beim Ghosting fehlt sozusagen dieses Moment des Abschiedsnehmens, da fehlt die Leiche hier.
also beerdigen können ist ja auch sozusagen ein Humanum, etwas, was wir brauchen.
Als damit Menschen. Keine Geister entstehen. Also man kann das wirklich fast wörtlich so nehmen. Und ich glaube, dass das die Psychologie des Ghostings zwischen Charlotte und Simone hier viel mit so einer Unfähigkeit in so einen Trauerprozess zu kommen zu tun hat. Also innerlich auch anzuerkennen, dass etwas vielleicht ja sehr Schönes vorbei ist und dass etwas Neues begonnen hat. Und ich glaube, beide versuchen erstmal dieses Alte immer wieder aufleben zu lassen. Sie treffen sich, dann ist alles wieder wie zuvor und sie versuchen dieses Alte wiederherzustellen. Und beide bringen dann ihren Konflikt ein. Simone vielleicht, indem sie diesen Kontakt immer wieder versucht herzustellen, das Alte aufflammen lässt. Charlotte, indem sie sich nicht wirklich verabschieden kann, sondern sich rauszieht. Also trauern bedeutet ja eigentlich, sich mit einer Realität auseinanderzusetzen, die hier bedeutet, dass etwas vorbei und vergangen ist, eine schöne gemeinsame Zeit. Und in diesem Versuch, das Alte festzuhalten, es immer wieder neu aufleben zu lassen, ist vielleicht dann auch der Versuch, einen Trauerprozess eben nicht in Gang kommen zu lassen.
Vielleicht gerade dann, wenn andere Wege, Kontakt aufzusuchen und zu haben, eben in einer nicht symbiotischen Weise vielleicht verstellt sind, wenn man gar nicht weiß, wie man anders in einen Kontakt mit dem anderen treten kann.
Also in einer größeren Distanz zum Beispiel, wenn man gerade nicht mehr so eng miteinander sein kann.
Und das ist trotzdem aber, also in der größeren Distanz, aber trotzdem zugewandt.
Ich glaube, dass aber durch diese Schwierigkeit zu trauern auch keine Transformation stattfindet. Mhm. Also indem das dann sozusagen nicht betrauert ist, bleiben beide eigentlich an einer bestimmten Schwelle stehen, wo sie noch Studentinnen sind und so eng miteinander leben und sozusagen ein Teil des Selbst bleibt an dieser Schwelle stehen und kommt nicht mehr mit den weiteren Entwicklungen, Familie gründen und so weiter. Und das, glaube ich, man könnte fast sagen, beginnt die Beziehung zwischen den beiden sich in einen Geist zu verwandeln. Ne? Durch Trauer hieße die Realität anerkennen, transformieren, aber dann vielleicht eine neue Art von Beziehung finden. Und hier wird das Alte, schleppt sich mit, passt eigentlich nicht mehr zur Gegenwart, kann auch da keinen richtigen Raum mehr finden, dafür war es, ist es zu viel und wird deshalb zu einem Geist. Diesen Geist setzen dann beide oder setzt Charlotte dann ganz real in Szene. Aber es ist eigentlich eine allgemeine Weisheit über Trauerprozesse. Immer wo Trauer ins Stecken kommt, entsteht ein Geist oder entsteht etwas Untotes. Hm. Man würde Ähnliches sehen, wenn zwischen Eltern und Kindern, wenn Eltern das nicht betrauern können, dass Kinder aus dem Haus sind, erwachsen werden und dann immer versucht wird, diese alte reale Beziehung wiederherzustellen. Dann glaube ich, gibt's auch von Seiten der Kinder eine Neigung, sich abzugrenzen davon, ne? Und das dann vielleicht an Weihnachten oder in bestimmten Situationen den Eltern halt zu geben, aber ansonsten sich nur dem entziehen können, indem man halt gar nicht mehr so richtig darauf reagiert. Und auch da geht's um einen Trauerprozess, der eigentlich eine neuere, reifere, aber auch eine distanziertere Form von Beziehung entstehen lassen müsste. Ja, vielleicht gucken wir uns mal unsere zweite Geschichte an, wo wir jetzt die Perspektiven drehen und ein bisschen Einblick in eine Person bekommen, die selber geghostet hat.
Zur Zeit meines Studiums habe ich in einer WG gelebt, in der ich mich mit einer Mitbewohnerin im Laufe der Zeit angefreundet habe. Während unserer gemeinsamen WG-Zeit gab es aber immer wieder Momente, in denen ich ihr dominantes Verhalten als unverhältnismäßig empfand. In Bezug auf mich, jedoch auch in Bezug auf andere. Damit aber der Haussegen nicht schief hängt, habe ich die Konfrontation und den Konflikt vermieden und diverse Situationen des Unwohlseins verdrängt und verschwiegen. Als ich ausgezogen war, habe ich mich auf Verabredungsversuche meiner Mitbewohnerin nie wieder gemeldet und konnte selber nicht erklären, warum sich die Gefühle von Ablehnung nach dem Auszug so verstärkt hatten. 1,5 Jahre später habe ich mich bei ihr gemeldet, um mich im Nachhinein über meinen unverhältnismäßigen Kontaktabbruch zu entschuldigen, aber auch um sie aufzuklären, welcher Geist mich denn da geritten hatte. Ihre sehr direkte und in meinem Gefühlsleben als dominant empfundene Art und Weise hatten mich sehr getriggert, da ich mit Fremdbestimmung und autoritären Strukturen als junges Mädchen aus arabischem Kulturkreis sehr zu kämpfen hatte. In einem nachträglichen Gespräch konnten wir gemeinsam die Sache bereinigen und konnten sehr gut nachempfinden, wie sich der andere damals gefühlt haben muss und uns beide gefreut, dass dieser Geist nicht mehr zwischen uns steht. Bis heute sind wir miteinander befreundet und können den anderen in seiner Andersartigkeit sehr schätzen und inspirieren uns gegenseitig.
Ja, Worum geht's denn hier in dieser Ghosting-Geschichte?
Also was man hier vielleicht ganz gut sehen kann, ist, dass Ghosting gar nicht unbedingt etwas ist, was immer aktiv und bewusst vollzogen wird, sondern dass Ghosting auch oft was mit unbewussten Konflikten zu tun haben kann und man gar nicht so genau weiß, warum macht man das eigentlich überhaupt auch selber? Warum ghostet man jemanden? Und man merkt irgendwie, hat es auch was mit einem selber zu tun, aber man kann es nicht greifen. Das Schöne an dieser Geschichte ist aber auch, finde ich, dass die Person angefangen hat, darüber nachzudenken. Also sie hat das sozusagen nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen und irgendwie weiter verdrängt und in sich verschwiegen, sondern hat sie das gestört. Irgendwie ist da ein Denkprozess in Gang gekommen. Und da bekommt man auch nochmal wirklich einen Einblick quasi in diesen Ghosting-Prozess. Etwas, wo wir bei Charlotte ja zum Beispiel nur spekulieren konnten, was eigentlich vonstatten gegangen ist. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, natürlich eine Form von Konfliktvermeidung. Aber ich glaube auch, dass die Person, wie man hört, eine Beziehungserwartung hatte an diese Mitbewohnerin, die viel aber mit eigenen Erfahrungen zu tun hatte. Also sie etwas nicht in den Kontakt bringen konnte, weil etwas in ihrer eigenen Geschichte das gewissermaßen verstellt hat.
Hier ist ja die Rede vom Geist, der sich zwischen beide gestellt hat. Und ich glaube, das könnte man fast psychoanalytisch übersetzen mit Übertragung.
Ja.
Also Beziehungserwartung als ein Moment von Übertragung, das dominante Auftreten der Mitbewohnerin, an das haben sich bestimmte Übertragungen geheftet. Man kann das natürlich jetzt aus so einem kurzen Text jetzt nicht irgendwie detailliert erschließen, aber man hat den Hinweis, dass es um eine Übertragung von einem Autoritätskonflikt geht. Also die Person durch das dominante Auftreten als irgendwie sehr autoritär erlebt wurde. Und das verbindet sich mit bestimmten eigenen Erfahrungen aus der eigenen Geschichte. Ne, Schwierigkeiten mit autoritären Strukturen als junges Mädchen aus dem arabischen Kulturkreis war ja hier angedeutet.
Also man weiß es jetzt ja vielleicht bei der Person selbst nicht, was es da genau ist, aber was kann jetzt denn allgemein ein Autoritätskonflikt genau sein?
Also Autoritätskonflikte geht es immer um die Auseinandersetzung mit einer autoritären Figur, die man als sehr machtvoll, als sehr stark, als beängstigend, aber auch eben als sehr erstrebenswert und bewundernswert empfindet. Und Autoritätskonflikt ringt damit mit der Neigung, sich einer autoritären Person eher anzupassen, sich eher zu unterwerfen oder mit ihren Idealen zu identifizieren oder sich zu verweigern und aufzubegehren. Autoritätskonflikte haben immer auch eine passive und aktive Seite. Passiv bedeutet also eher Autoritäten aufzusuchen und sich also als Untergebener, sage ich mal, prinzipiell zu empfinden. Aktiv heißt eher die Autorität selber zu werden und zu verkörpern für andere. Und hinter diesen Autoritätskonflikten, also Anpassen oder Aufbegehren, ne, zwischen Rebellion und Unterwerfung, stecken eben ganz viele, sage ich mal, ambivalente Gefühle. Wir hatten das gerade angedeutet, der Wunsch, anerkannt zu werden, gesehen zu werden, geliebt zu werden von dieser großen Figur, gleichzeitig aber eben auch Angst vor dieser Person und auch immer etwas Rebellierendes und Aufbegehrendes dagegen. Und ich glaube, man könnte das bis in gesellschaftliche Debatten hineinsehen, dass es da ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt. Ne? Aber das Rebellieren gegen Autoritäten und das sich sehr stark anpassen an Autoritäten, das kann durchaus Hand in Hand gehen. Das sieht man ja in manchen Protestbewegungen auch.
Ich finde jetzt interessant bei der Person, die entscheidet sich ja vielleicht weder für diesen einen Weg noch den anderen, passiv oder aktiv, sondern man merkt ja, hier ist Ghosting eher so eine Art sich entziehen, eine Konfliktvermeidung eigentlich. Also sie will sich nicht unterwerfen vielleicht und will auch nicht irgendwie besonders autoritär selber auftreten. Wie geht man dann damit um? Naja, indem man sich dann ganz rauszieht, dann muss man sich damit nicht auseinandersetzen, sich mit diesem Konflikt nicht, den Konflikt nicht konfrontieren. Kann aber auch, könnte man sich auch zum Beispiel überlegen, ob das gerade bei so sehr autoritären Personen kann man sich ja vorstellen, da wird einem ja immer gesagt, was man zu tun, was man zu lassen hat. Also das Leben ist wirklich fremdbestimmt. Und eine Art und Weise, sich sozusagen ein Selbst zu erhalten, kann auch sein, dass man es sozusagen fernab dieser Person verlagert, indem man diese Seite an sich versteckt. Das heißt, man entzieht sich dieser Person und ihrer Autorität, indem man sie woanders lebt, fernab von ihr.
Das Heimliche
eigentlich. Ja, das Heimliche. Und das ist natürlich auch ein heimlicher Kontaktabbruch, dann erstmal nach innen. kann aber auch im Ghosting dann irgendwann nach außen treten. Und das kann vielleicht erstmal ganz lange eine Strategie gewesen sein, in einer autoritären Umwelt, sich doch noch was Eigenes zu erhalten. Ist natürlich aber schwierig dann, wenn man in andere Kontexte kommt und die Person, wie man da ja auch hört, eigentlich sehr offen dafür ist, dass man mit ihr Konflikte bespricht und man gerade das eigentlich miteinander gut durcharbeiten kann. Und das finde ich auch so das Starke, dass die Person in sich diesen Konflikt konfrontiert hat und dann auch mit der Person nochmal in Kontakt getreten ist.
Also man könnte sich vorstellen, der Prozess war hier, dass es erstmal eine Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Autoritätsfigur gab. Und als da ein anderes Verhältnis entstanden ist, ist es auch möglich gewesen, mit vermeintlich äußeren Autoritätsfiguren in einen anderen Kontakt zu kommen. Und die WG-Mitbewohnerin ist hier gar nicht so autoritär, sondern sie ist vielleicht einfach nur selbstbewusst. Und das hat sehr stark eine eigene Übertragung geweckt. Ich glaube, was wichtig noch ist bei der Auseinandersetzung mit Autorität und Autoritätsübertragungen ist, dass es immer auch um Schuldgefühle geht und einen Umgang mit Schuldgefühlen. Also der andere wird, die ganz frühe Erfahrung gegenüber autoritären Eltern als übermächtig, überwissend, auch allversorgend, der weiß alles, kann alles, mein ganzes Leben hängt von dieser Person irgendwie ab. Und das ist eine Person, die eben es auch immer gut und richtig zu machen scheint. Schuldgefühl entsteht vielleicht gerade dann, wenn man auch etwas Gutes von dieser Person bekommt, ne, der Kontakt sehr angenehm und sehr nett ist, weil man dann, glaube ich, den inneren Konflikt bekommt, ja, bin ich dessen denn würdig? Bin ich denn gut genug, mit so einer Person irgendwie in so einem Kontakt zu sein? Und ich glaube, das Ghosting kann man dann fast verstehen wie so eine Form von Prokrastination. Also ich vertage die Antwort, bis ich mich gut genug fühle, um antworten zu können, bis ich so viel Tolles dann in mir angesammelt habe, dass ich die richtig tolle Antwort geben kann. Ich glaube, dass das kann auch mit perfektionistischen Tendenzen zusammenhängen, muss jetzt nicht nur mit Autoritätskonflikten sein. Ne? Erst wenn ich die ganz tolle Antwort geben kann, dann schreibe ich zurück. Und ich schreibe aber dann nie zurück, weil ich nie das Gefühl habe, dass ich das Perfekte habe. Und das lässt eben den Berg der Schuld weiter wachsen. Jetzt, wo ich so lange habe warten lassen, muss ich es erst recht was besonders Gutes geben. Da kann ich jetzt nicht einfach nur kurz antworten. Und das ist dann sozusagen der Teufelskreis, der sich entspinnt.
Also, wie ich fand, eine sehr berührende Zuschrift, weil sie sich mit dem eigenen Ghosting-Verhalten sehr auseinandersetzt und dann auch noch ein glückliches Ende findet. Wir haben noch eine dritte Geschichte. Bei dem Thema Ghosting kann eigentlich das Thema Dating nicht ganz ausgeklammert werden. deswegen würde ich sagen, steigen wir doch in die dritte Geschichte ein.
Paul ist Mitte 30 und lebt in einem großen Loft mit Blick über die Stadt. Er ist ein Macher, einer, dem etwas gelingt. Seine Freunde würden ihn als selbstbewusst beschreiben, einer, mit dem man gerne feiern geht, einer, der immer eine lustige Idee oder Spruch auf den Lippen hat. Mit seiner humorvoll neckischen und eloquenten Art landet er auch gut bei den Frauen. Geradezu neidisch könnte man auf Paul sein. Das Leben sieht bei ihm irgendwie immer so einfach aus. Paul gefällt es allein in seinem Loft. Familie, Frau, Kinder, doch, das will er schon irgendwann haben, aber die richtige Frau muss es sein. Und nicht jetzt. Jetzt will er Spaß haben. Daraus macht er auch keinen Hehl, als er Nina kennenlernt, beim Feiern. Sie ist klug, hübsch, auch scheint sie einfach Spaß haben zu wollen. Ein paar Mal treffen sie sich auf Partys, immer es ist ein spannungsvoller Flirt, aber nie läuft wirklich etwas. Paul genießt das und auch Nina scheint es zu gefallen. Bei der letzten Fete hat er gemerkt, wie Nina geschaut hat, als er, absichtlich um einige Stunden zu spät, zur Tür hereinkam. Ein Funken in ihren Augen, der aufglimmt, ein Licht, das ihr Gesicht heller erstrahlen lässt. Ihre müde Körperhaltung nimmt wieder Spannung an, sie greift sich plötzlich ihre Freundin und springt zur Tanzfläche. Da weiß Paul, dass Nina wirklich auf ihn steht. Sie auf ihn gewartet hat, für ihn tanzt. Paul fühlt sich gut. Er denkt sich, heute Abend bekomme ich Nina ins Bett. Gleichzeitig spürt er etwas in sich wach werden, das er kennt. Verachtung und Langeweile. Tatsächlich läuft an diesem Abend etwas zwischen ihm und Nina. Sie verstehen sich gut, haben eine gute Zeit. Paul merkt, dass Nina aber immer auch wieder Bestätigung von ihm braucht. Nicht offensiv, eher sublime Unsicherheiten. Eigentlich findet Paul das unattraktiv. Trotzdem, mit Nina kann er Spaß haben. Also gibt er ihr manchmal die Bestätigung, die sie sucht, indem er Dinge schön zeichnet, die er nicht unbedingt auch wirklich so meint, etwa ihre Hand hält, obwohl sie ihm erzählt hat, dass das für sie eine intime, emotionale Berührung ist. Manchmal feigst er auch mit ihr, teast sie, Mädchen mögen das doch. Und manchmal ist er auch richtig scheiße zu ihr, abends, wenn sie ihm irgendwelche Nachrichten schreibt, fragt, was er gerade macht. Mit einer anderen beschäftigt, kann jetzt nicht, schreibt er dann zum Beispiel einmal. Oder malt ihr seine Traumfrau aus, unmittelbar nachdem sie miteinander geschlafen haben. Paul bringt das alles so ironisch rüber, dass Nina das immer für einen Scherz hält. Der, das sieht Paul an ihren Augen, sie aber trotzdem trifft. Dann ist er wieder lieb, zu lieb wahrscheinlich. Er meint es dann gar nicht wirklich so, aber er will Nina, wenn er ehrlich ist, irgendwie schon auch für sich warm halten. Und Nina, denkt er, naja, die kommt halt auch immer wieder an. Über Monate geht das inzwischen und nach merkt Paul, dass er über Nina immer verächtlicher denkt, die Grenzen, sie zu verletzen, immer weiter dehnt. Er weiß nicht genau, warum er das macht. Irgendwie ist er genervt von ihr, besonders dann, wenn sie zu offenkundig die Nähe zu ihm sucht. Zugleich genießt er die Aufmerksamkeit, ist es auch schön, dass sie immer da ist, wenn ihm nach Gesellschaft zumute ist. Doch irgendwann erlischt der letzte Funke Interesse an ihr. Sie schreibt ihn, ruft ihm an. Er antwortet nicht, hebt nicht ab. Er hat kein Mitleid, kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, er rollt innerlich mit den Augen. Was will sie denn? Er hat doch immer mit offenen Karten gespielt.
Ja, puh, würde ich sagen, eine ziemlich heftige Geschichte.
Ja, worum geht's denn hier in dieser Geschichte?
Also was man, glaube ich, gut sehen kann, ist, dass hier Liebe und Sexualität etwas ist, das viel mit Macht und Kontrolle zu tun hat. Also dass das Ghosting hier als ein Machtmittel eingesetzt wird zum Beispiel oder als ein Kontrollmittel auch. Das heißt, Paul vor allem dann nicht antwortet, wenn er Kontrolle über Nina in irgendeiner Form bekommen möchte oder glaube auch in sich selber ein Stück weit die Kontrolle wiederherstellen möchte, weil es ja immer dann geschieht, vor allem wenn sie ihm zu nahe kommt.
Und ich glaube, das Ghosting hat hier eigentlich viele verschiedene Dimensionen. Also er antwortet nicht, aber er macht sich auch nicht verfügbar. Ich glaube, da ist schon eine richtige Machtgeste dahinter. Also dem anderen warten lassen und keinen Zutritt zu sich gewähren.
Man kennt das ja auch, dass sich entziehen als eine Machtgeste bei Königen zum Beispiel, die zum Beispiel eine Maske getragen haben, damit man ihr Gesicht nicht erkennen kann oder die den Blickkontakt verbieten, damit kein gegenseitiger Austausch stattfinden kann, um eine Hierarchie zu setzen.
Ja, oder das Warten lassen selbst, das sieht man ja manchmal noch bei so Politikern irgendwie, weiß ich nicht, Trump und Putin, den anderen mal kurz stehen lassen. Ne? Und dadurch eine Machtgeste, wer wen warten lassen kann, da zeigen sich immer Asymmetrien. Nur der wartet, ist immer in gewisser Weise abhängig. Wer warten lässt, ist unabhängig oder sieht zumindest so aus.
Dazu fällt mir das Arztzimmer ein.
Das Arztzimmer, naja, dann sieht man ja gleich, wie da die Herrschaftsverhältnisse sind. Ja, ich glaube, es wird auch so als demütigend empfunden. Da könnte man jetzt vieles auch zu Wartezeiten bei Psychotherapien und so weiter sagen. Also ich glaube, das beherrscht Paul hier zur Perfektion, solche Herrschaftstechniken. Am Schluss des Ghosting ist dann vielleicht aber keine Herrschaftstechnik mehr, sondern wirklich, also wo er dann den Kontakt mit ihr abbricht, sondern eigentlich fast ein Ausdruck von Verachtung. Also dass er es nicht mal mehr für wichtig genug hält, sie ihr zu antworten oder wenigstens die Beziehung wirklich richtig zu beenden.
Auf Paul gehen wir gleich noch genauer ein, würde ich sagen. Ich würde erstmal gerne noch verstehen, warum kann Nina sich überhaupt so schwer aus dieser Beziehung lösen? Also er geht ja wirklich nicht gut mit ihr um. Warum tut sich Nina das eigentlich an?
Ist schwer zu sagen jetzt hier, weil wir ja wenig über Nina und ihre inneren Konflikte wissen. Man kann sich vorstellen, dass eine narzisstische Person, wie es Paul hier, denke ich mal, ist, oft ja auch etwas sehr Einnehmendes hat, etwas sehr Gewinnendes, vor allem auch eigene Fantasien weckt. Und das vielleicht gerade, wenn man selber unsicher ist. Also eher sozusagen die Fantasie vermitteln, ich könnte die Person für dich sein, die du dir immer ersehnt hast. Die etwas in dir vervollkommnet, was dir bislang gefehlt hat. Und ich glaube, wenn das auf starke Selbstunsicherheiten stößt oder wenn Nina, wissen wir jetzt hier nicht, aber selbst narzisstische Wünsche und Vorstellungen hat, Ne, das würde sich dann ausdrucken in der Fantasie, wenn meine Freundinnen mich sehen, ne, dass ich diesen Paul bekommen habe, die werden Augen machen. Oder der hat so ein tolles Auto oder sowas. Wenn wir da jetzt durch die Großstadt fahren.
Das schöne Loft.
Das Loft und so. Ich habe so einen tollen Mann oder ich knack diesen Tresor, den sonst niemand bekommt. Ne, das wären,
also dass sie sozusagen die Königin an der Seite des Königs wird.
Dann wären von ihrer Seite auch narzisstische Fantasien im Spiel.
Ja, oder man könnte sich aber auch vorstellen, dass so eine Art Wiederholungszwang sich ihrer bemächtigt. Also vielleicht sowas wie ein Elternteil für sie sehr schwer zugänglich war. Also den Tresor, den sie knackt, das ist natürlich vielleicht was Narzisstisches. Ich bin diejenige, die es geschafft hat. Aber man könnte ja auch sich vorstellen, eine Sehnsucht, endlich an die Person ranzukommen, die für mich so wichtig war in meinem Leben. Und jetzt hier schaffe ich das endlich. Also das ist die Fantasie zumindest.
Und dadurch, dass Paul so schwer erreichbar scheint, heftet sich wiederum ein Stück Übertragung an ihn.
Ja.
Da ist die Person, nach der ich mich so gesehnt habe. Und jetzt gibt's die Chance. Es scheint so, dass Paul ihr das gibt, was sie sich so ersehnt.
Und man muss schon auch sagen, sowas kann auch gerade in einer narzisstischen Dynamik, wenn jemand so ist wie Paul, auch überhaupt Unsicherheiten wecken. Also es muss ja nicht nur von ihr kommen. Jemand, der einem ständig das Gefühl ist, dass man nicht gut genug ist, nicht ausreichend ist, der verunsichert einen ja auch und treibt einen so Stück für Stück vielleicht in eine Abhängigkeit zu ihm, dass man bei ihm sozusagen das bekäme, was einen besser macht, was einen vollkommener macht oder dass man wahrscheinlich noch eher angewiesen überhaupt auf die andere Person ist, damit man es hinbekommt.
Ja, das ist ja das erste Grundgesetz des Narzissmus oder narzisstischer Dynamiken, ist, dass es bei Narzissmus eigentlich fast immer darum geht, Gefühle der Abhängigkeit abzuwehren, indem man sie umdreht und andere abhängig macht. Also damit Paul nicht das Gefühl hat, dass er etwas von Nina braucht, bringt er Nina in der Situation, dass sie das Gefühl hat, dass sie alles von ihm braucht. Und ich glaube, das ist hier die Dynamik, wenn das gezielt gefördert wird, ne, weil er die Knöpfe drückt und das vielleicht intuitiv auch sehr gut beherrscht, dass sie in eine sehr starke Abhängigkeit ihm gegenüber kommt.
Beherrscht, und das wäre mir schon wichtig, auch nochmal zu betonen, dass narzisstische Personen ja nicht einfach alles nur aus Berechnung und Machtausübung und Kontrolle herausmachen, also sozusagen ständig böse Motive haben, sondern dass das ja auch oft sehr komplexe Menschen sind mit vielen Facetten und Seiten und es ja durchaus auch zum Beispiel sehr sensible Seiten gibt. Wir hören hier von Paul, er ist humorvoll zum Beispiel und hat lustige Ideen, die Freunde sind gern mit ihm, machen gerne Feiern mit ihm. Also es gibt ja nicht nur die eine Seite, die ständig alles berechnet und irgendwie verächtlich ist, sondern vielleicht auch was Verletzliches hat zum Beispiel.
Naja, und das Paul gelingt es ja vielleicht auch in Nina etwas zu wecken, eine Art von Sehnsucht und Liebe, wie es vielleicht kaum eine andere Beziehung vorher konnte. Auch das ist ja eigentlich etwas, wenn ein Mensch es schafft, so sehr einen an seinen eigenen Sehnsüchten zu erreichen. Und ich glaube, dass das halt hier leider unter einem Fluch liegt. Das ist was Tragisches. Aber dass das durchaus was Echtes sein kann und ja eine Beziehungssehnsucht, die viele Menschen mit Verliebtsein und mit Beziehung verbinden. Aber vielleicht können wir nochmal versuchen, Paul etwas genauer zu verstehen. Warum macht Paul das jetzt, was er macht?
Also es scheint ja sein Verhalten immer dann getriggert zu werden, wenn es zu Momenten der Nähe kommt. Und das scheint für ihn etwas schwer Erträgliches zu sein. Dann kommen in ihm Gefühle von Verachtung und Langeweile auf. Wobei ich Langeweile auch schon für eine Art Deckaffekt handle. Ich denke, da stecken noch viele andere Affekte dahinter. Die große Frage ist jetzt, glaube ich, was bedeutet Nähe für Paul? Jetzt können wir natürlich wieder nur spekulieren, aber man kann ja zumindest schon mal überlegen, Nähe zu einem anderen herstellen oder jemand anderen an sich nahe heranzulassen, heißt ja auch vielleicht, den anderen hinter die Maske blicken zu lassen. Was ist jetzt, wenn das, was hinter der Maske sich befindet, was ist, wenn ich das als nicht liebenswert empfinde? Dann entsteht natürlich eine massive Angst, dass jemand das zu sehen bekommt. Das will ich nicht zeigen. Man will sich nicht sozusagen in seinem Ekel und in seinen Ängsten und in dem zeigen, wo man sich nicht für liebenswert hält. Und Paul scheint sich nicht anders helfen zu wissen, als an der Stelle den Kontakt sozusagen immer abzubrechen, also Nina wieder auf Distanz zu schieben. Aber ich finde, bei Paul kommt jetzt noch was hinzu, weil also sich Angst, sich zu zeigen, wie man wirklich ist, ich würde sagen, das betrifft viele, wenn nicht gar alle ein Stück weit von uns. Aber bei ihm kommt noch mal Verachtung hinzu. Also ein Gefühl, ein massives Gefühl, was auch in die Nähe von Hassgefühlen rückt Und diese Verachtung, die überträgt er ja auf Nina.
Ich glaube, um das zu verstehen, müsste man jetzt was von seiner Geschichte auch wissen. Man kann jetzt wiederum nur spekulieren, aber sich schon überlegen, dass vielleicht Erfahrungen von Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit bei ihm geradezu traumatisch markiert sind. Also abhängig sein heißt hilflos sein, heißt beschämt werden, heißt sich nichtig zu fühlen. Das heißt sozusagen in kalte Augen zu schauen. Was auch immer das dann in seiner Biografie genau bedeutet haben mag. Aber man könnte sich das überlegen. Und aus dieser Erfahrung heraus entsteht ja, das wäre ja die typische narzisstische Konstellation, eine Verachtung eigentlich für sich selbst. Oder man könnte fast sagen, eine innere Spaltung. Nur einen Teil dem eigenen Selbst, der bedürftig ist, der kindlich ist, der sensibel ist, der verachtet wird, von einem anderen Teil, einem tyrannischen Selbstanteil, der diesen Teil unterdrückt. Wenn jetzt Paul mit so einer inneren Konstellation, wenn es so ist, ne, wir wissen es nicht, in Beziehung tritt, ergeben sich auch wiederum schnell Übertragungsprozesse. Ne, und er delegiert im Grunde an Nina diesen verachteten Teil. Sie ist die Bedürftige, sie ist die Hilflose, sie ist dieser eklige Mensch, der da die ganze Zeit Nähe will und so. Und er übernimmt den tyrannischen Teil. Ne, also er veräußerlicht im Grunde dann einen inneren Konflikt und wird zu diesem tyrannischen Part. Und ich glaube, dieser Hass, den er dann gegen Nina entwickelt, das ist eigentlich eine Form von verschobenem Selbsthass.
Ich finde, das Ganze hat ja auch irgendwie was Tragisches in sich. Also gerade weil Nina ihm treu bleibt und an ihm festhält, da läge ja eine Chance in dem Ganzen, dass er das wahrnehmen kann, dass er geliebt wird und dass sich versucht, ihm jemanden in Liebe zu nähern. Und das Tragische ist aber, dass er diese Chance nicht ergreifen kann, sondern dass gerade diese Zuneigung, die ihm gezeigt wird, dazu führt, dass er Nina nicht lieben kann und es ihn immer weiter fern von ihr treibt.
Ja, man könnte es fast umdrehen. Also er würde sie erst lieben können, wenn sie sich ihm entzieht, wenn sie anfinge, ihn zu ghosten.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch ganz oft in solchen Dynamiken, dass wenn die andere Person irgendwann genug hatte oder überhaupt vielleicht auch vom Charakter her sowieso ganz anders ist, jemand, der nicht
per se schon nicht drauf einlässt, entzieht,
genau, dass gerade da dann Menschen mit narzisstischen Zügen sozusagen das Interesse anspringt und sie versuchen dann an diese Person doch noch ranzukommen. Und das ist dann ein Teufelskreis.
Also Paul ist vielleicht idealisiert so ein bisschen so den Lebensstil. Kann ja auch sein, dass ihm gefällt, aber man könnte schon überlegen, ob da doch auch was sehr Einsames in diesem Loft ist. Keine Beziehung zu finden, in der er wirklich gesehen wird oder in der wirklich Vertrauen entsteht. Ne, diese Kumpelbeziehungen mit Saufen und Spaß haben, aber keine wirkliche enge emotionale Beziehung. Und dass das vielleicht aber auch etwas ist, was Nina spürt. Also seine Verletztheit spürt und auch das bindet einen ja stark an eine Person. Also wenn man sieht, wie verletzt und wie einsam eine Person eigentlich ist, ist es auch schwer, sie zu verlassen.
Ja, ich finde auch nochmal ganz wichtig der Punkt, verliebt sein jetzt aus Ninas Perspektive. Sie scheint sich an ihn verliebt zu haben, also zumindest gehen wir jetzt mal davon aus. Und das ist ja auch etwas, was einen sehr verletzlich macht. Und gerade da ist man angewiesen, dass der andere auch in Kontakt mit eigenen verletzlichen Anteilen ist, um empathisch reagieren zu können und da besonders sensibel zu sein und sich auf den anderen auch da mit einer gewissen Vorsicht und Vertrauen das zu behandeln. Und Paul aber auf der anderen Seite jemand ist, der seine eigene Verletzlichkeit ja gerade abwehren muss, also das von sich weisen muss und bei ihm eine Wunde liegt und genau, und er das gerade sehr destruktiv auslebt.
Was könnte man Nina raten? Soll sie ihn ghosten?
Das ist schwierig. Also, wie gesagt, also gerade das Ghosting könnte möglicherweise dazu führen, dass er anfängt, ihr hinterher zu rennen.
Passiert ja auch manchmal, ne? Da wäre sozusagen dann der Stalking-Psychologie wieder.
Ja. Kommt drauf an, kann man glaube ich so nicht sagen, aber manchmal, und das muss man ja auch dazu sagen, ist Ghosting sozusagen der letzte Weg. Es gibt ja auch Situationen, wo, ist jetzt weniger in der Situation, aber wo man anderen versucht, eine Grenze aufzuziehen und immer wieder klar macht, was man braucht und was man nicht möchte von dem anderen und der andere diese Grenze aber nicht akzeptieren kann. Und dann manchmal Ghosting wirklich der einzige mögliche Weg ist, um dem anderen überhaupt noch eine Grenze aufsetzen zu können.
Also sich abgrenzen funktioniert in einer reifen Weise, funktioniert nur, wo der andere auch eine gewisse Reife hat und diese Grenze auch anerkennen kann. Und wenn er das nicht kann, dann kann Ghosting, ich weiß nicht, ob man das gesundes Ghosting nennen kann, aber dann kann Ghosting auch eine ganz legitime Strategie sein, sich zu schützen. Wir hoffen, dass die Folge für euch interessant war, dem einen oder der anderen vielleicht Anregungen gegeben hat, Ghosting-Situationen, Kontaktabbrüche besser zu verstehen.
Ja, und wenn ihr weitere Ideen oder Themenwünsche habt, dann schreibt ihr uns natürlich gerne über alle Kanäle, die es so gibt, E-Mail oder Instagram oder Patreon. Ja, ich würde sagen, dann schließen wir für heute den Tiefseeltauchgang und tauchen wieder auf.
Schauen wir, was wir als nächstes machen. Ihr dürft gespannt sein.
Bis bald.
Tschüss.